Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen bei Lagebild. Mein Name ist Julia Müller und wir starten heute mit einer Meldung.
Mein Name ist Aaron Apun und im Lagevortrag zur Unterrichtung sprechen wir mit dem Historiker Peter Lieb über die Rolle Deutschlands bei der ukrainischen Unabhängigkeit im Jahr 1918.
Ich bin Peter Tauber und weil das noch nicht genug Historie war, schauen wir dann nochmal in die Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Denn zum ersten Mal und mit großer Freude kann ich dich begrüßen als neuen NATO-Generalsekretär. Also herzlich willkommen. Und natürlich auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Amtsübernahme.
Zum ersten Mal besucht der neue NATO-Generalsekretär Berlin. Es ist sein Antrittsbesuch und er übernimmt die NATO in stürmischen Zeiten. Im Nahen Osten geht der Konflikt immer weiter und in der Ukraine gelangen die ukrainischen Streitkräfte momentan immer mehr in die Defensive. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auch der Ausgang der Wahl in den Vereinigten Staaten noch völlig offen. Er besuchte also nun Berlin und trifft sich das erste Mal mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz. Und für diesen fand er auch auf der offiziellen Bühne zunächst sehr nette Worte. Er lobte, dass Deutschland erstmalig seit 30 Jahren mehr als 2% für Verteidigung investierte und lobte auch Olaf Scholz persönlich für seine Führungsstärke in der Unterstützung der Ukraine. Hinter den Kulissen war die Stimmung aber wohl nicht allzu gut, denn Mark Rutte hat sehr darauf gedrängt, dass der Ukraine, so wie es auch zwischen den NATO-Staaten vereinbart ist, eine weitere Mitgliedsperspektive aufgezeigt wird. Dagegen wandte sich Olaf Scholz aber sehr entschieden. Er sieht momentan keinen Raum dafür, dass der Ukraine dort weitere Zugeständnisse gemacht werden können. Er möchte vielmehr mit der Ukraine-Kontaktgruppe, also mit China, Indien und Brasilien, weiter darauf hinarbeiten, einen Waffenstillstand mit Russland zu erreichen. Er stellt sich für die Zukunft augenscheinlich ein Modell vor, wie es für Finnland jahrelang funktioniert hat. Die Ironie daran, dass Finnland aber gerade in die NATO eingetreten ist, weil Finnland vor den russischen Aggressionen Angst hatte, übersieht der Kanzler dann. Wie der Weg zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in den kommenden Monaten und Jahren aussieht, hängt natürlich auch vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ab. Wir halten euch diesbezüglich wie immer auf dem Laufenden.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Wir begrüßen heute den Militärhistoriker Dr. Peter Lieb. Du bist am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr eingesetzt, lieber Peter, außerdem Mitglied bei Charlie Delta Uniform und wir kennen uns vom gemeinsamen Zugführerlehrgang in der Reserve, deswegen sind wir beim Du und du hast uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Worum geht's denn heute?
Ja, es geht um die historische Beziehung zwischen dem Deutschen Reich und der Ukraine in den beiden Weltkriegen und dabei wieder im Schwerpunkt im Ersten Weltkrieg.
Viele wissen ja gar nicht, dass die Ukraine 1918 das erste Mal unabhängig wurde. Erzähl doch mal, wie kam das? Das ist ja noch während des Ersten Weltkrieges geschehen und welche Rolle spielte da das Deutsche Reich?
Ja, im Ersten Weltkrieg ab dem Jahr 1917 zerfällt das russische Zarenreich in viele Einzelstaaten, die Autonomie oder nach Unabhängigkeit streben. Und eines dieser Gebiete oder Länder ist die Ukraine, die sich zunächst einmal autonom erklärt, aber später dann auch unabhängig erklärt. Und diese Unabhängigkeit will aber Russland nicht anerkennen. Russland ist mittlerweile nach der Revolution bolschewistisch. Und so übernehmen die Bolschewisten in Kiew die Macht und vertreiben die erste ukrainische Regierung, die erste unabhängige ukrainische Regierung. Und wir sind noch mitten im Ersten Weltkrieg. Diese ukrainische Regierung sucht Hilfe beim Deutschen Reich. Und das Deutsche Reich sieht die Gelegenheit, um Russland weiter zu schwächen und interveniert in der Ukraine und marschiert mit Truppen in der Ukraine im Frühjahr 1918 ein und befreit das Land von den Bolschewiki und setzt wieder die ukrainische Regierung in den Sattel.
Jetzt bin ich jemand, der bei diesem Thema, gerade bei diesen historischen Fakten, ehrlicherweise nicht unendlich belesen ist. Aber mich würde doch schon interessieren, warum das Deutsche Reich das damals gemacht hat. Gab das in erster Linie, gab es wirtschaftliche Erwägungen oder gab es auch irgendwie einen gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen dem ukrainischen und dem deutschen Volk?
Das sind hauptsächlich wirtschaftliche Gründe und auch politische Gründe. Politische Gründe, weil das Deutsche Reich hofft, Russland damit weiter zu schwächen. Dies befindet sich offiziell noch im Kriegszustand. Es geht, laufen gerade Friedensverhandlungen, die Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk. Und durch diesen Einmarsch in der Ukraine gelingt es auch dem Deutschen Reich, dass die Russen an den Verhandlungstisch wiederkommen und den Friedensvertrag unterzeichnen, den Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Und auf der anderen Seite gibt es auch handfeste wirtschaftliche Gründe. Und zwar hoffen die Deutschen und mit ihnen vor allen Dingen auch die Verbündeten Österreicher und Ungarn, dass sie aus der Ukraine Getreide bekommen. Die Ukraine gilt damals als die Kornkammer Europas oder zumindest auch als die Kornkammer des Zarenreichs. Und so hofft man, dass die Not an der Heimatfront, die leidende Bevölkerung aufgrund der britischen Seeblockade in Berlin und in Wien, dass das gelindert wird, indem man von der Ukraine Getreidelieferungen bekommt.
Also mit anderen Worten, die Ukraine ist nach ihrer Unabhängigkeit zumindest in deutscher Absicht ein verlässlicher Partner, dankbar für die Unterstützung bei dieser Unabhängigkeit oder sogar bei der Wiederherstellung oder Verteidigung der Unabhängigkeit gegen Russland. Und die Deutschen kalkulieren eben mit diesen Getreidelieferungen. Bis heute gilt ja die Ukraine als Kornkammer der Welt. Also das ist ein auch ganz machtpolitischer Grund, der zu dieser deutschen Position führt und nicht irgendwelche übergeordneten Überlegungen, sondern es ist auch Machtpolitik.
Das ist reine Machtpolitik, das ist absolut richtig. Und es ist auch nicht so, dass dieses Verhältnis zwischen den Ukrainern und den Deutschen da immer hervorragend gut war. Also die Deutschen versuchen schon, die Ukraine klein zu halten als Marionettenstaat. Aber da gibt es unklare Ideen auf deutscher Seite. Die ganze Ukraine ist ungefähr 8 Monate deutsch besetzt, wobei sie gar nicht offiziell besetzt ist, weil sie ja in ein unabhängiges Land eingemarschiert sind, die deutschen Truppen, zumindest offiziell. Und die Deutschen mischen sich dann aber schon auch in die Innenpolitik ein und wissen auch gar nicht, was sie eigentlich mit dem Land langfristig machen sollen. Da gibt es ganz verschiedene Stimmen. Es gibt welche, die sagen, im Militär, die fallen eh wieder an Russland zurück, die Ukraine, das lohnt sich gar nicht, dass man den Staat gar unterstützt. Aber gerade im Reichswirtschaftsministerium gibt es da Stimmen, die sagen, wir sollten schauen, dass wir die Ukraine als einen unabhängigen Staat, natürlich unter deutscher Einfluss, dass man den weiter ausbaut und hilft, auf die Füße hilft, um ein Gegengewicht zu Russland zu haben.
Wir sehen ja jetzt nun auch gerade heute in der Geschichte gewisse Parallelen, was die Unterstützung angeht. Könnte man sagen, dass aus der Geschichte eine gewisse Erwartungshaltung resultiert an uns, wenn es um die deutsche Unterstützung geht? Oder ist das eher anders historisch gewachsen?
Ja, das sind schon gewisse historische Momente, die da eine Rolle spielen. Da spielt sicherlich der Erste Weltkrieg eine gewisse Rolle, aber natürlich auch der Zweite Weltkrieg mit der deutschen Verantwortung, weil die deutsch besetzten Gebiete in der Sowjetunion sind zum Großteil ukrainische Gebiete. Die Ukraine hat im Zweiten Weltkrieg stark gelitten unter deutscher Besatzung. Sie wurde verwüstet, es gab größere Partisanenkämpfe dort. Dessen unbesehen gab es natürlich auch viele Ukrainer, die mit den deutschen Besatzern kollaboriert haben. Aber da erwächst natürlich schon auch eine gewisse historische Verantwortung für Deutschland daraus, wenn man das historische Argument da ziehen will.
Wenn du jetzt auf den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine schaust, hast du da auch den Eindruck, dass sehr oft die Geschichte bemüht wird, teilweise auch für die Propaganda instrumentalisiert wird? Ich hatte den Eindruck, dass das ja bis in unsere innenpolitischen Debatten hinein eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, wenn es am Anfang darum ging, man könne sich nicht an die Seite der Ukraine stellen, zumindest nicht so eindeutig angesichts der deutschen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion. Du hast ja jetzt schon daran erinnert, dass das eigentlich ja sogar fast ein Argument sein könnte, sich besonders an die Seite der Ukraine zu stellen, weil dort ja die meisten Verheerungen und Verwüstungen stattgefunden haben von deutscher Seite. Wie bewertest du das oder wie beobachtest du das?
Ja, ich sehe da vor allen Dingen das russische Narrativ, das Propagandanarrativ, was Jahre oder Jahrzehnte lang vorbereitet worden ist durch Putin, zu sagen, das faschistische Deutschland hat Russland angegriffen oder die Sowjetunion angegriffen und die ukrainischen Nationalisten haben gemeinsame Sache mit den Deutschen, mit den faschistischen Invasoren gemacht. Es übergeht aber völlig dieses Argument, dass das Deutsche Reich ja nicht Russland angegriffen hat, sondern die Ukraine und bereits, wie ich vorher gesagt habe, zum Großteil ukrainische Gebiete besetzt hat, russische Gebiete ja nur relativ wenige, also weißrussische noch dazu und die baltischen Staaten. Und das auch von den Soldaten, da sind natürlich viele Russen auch gefallen, aber eben auch wahnsinnig viele Ukrainer. Also das ist nicht so, dass das Deutsche Reich Russland angegriffen hat, es hat die Sowjetunion angegriffen und die Ukraine war Teil davon und beratet besonders ein Gebiet, was besonders unter diesem Zweiten Weltkrieg gelitten hat.
Jetzt ist gerade seit 2014 der Status der Krim sehr umstritten. Also die deutsche Regierung und die europäischen Länder gehen natürlich nach wie vor davon aus, dass die Krim ukrainisch ist. Russland indessen hat die Krim mittlerweile vollumfänglich in den eigenen Staat inkorporiert. Könntest du noch einmal ein wenig ausführen vielleicht, wieso die Russen denn davon ausgehen, dass die Krim so russisch ist, wie sie immer es darstellen?
Ja, die Krim ist halt hauptsächlich russisch besiedelt oder ja, besiedelt. Und auch bereits damals in beiden Weltkriegen haben auch die Deutschen versucht oder nicht genau gewusst, was sie eigentlich mit der Krim machen sollen als Besatzungsgebiet. Das war immer so nicht ganz klar, ist es ukrainisch oder nicht. Und da gab es sogar auch Pläne in beiden Weltkriegen, sogar auch im Ersten Weltkrieg bereits, dass man da Deutsche ansiedeln könnte auf der Krim. Und die Krim ist deswegen halt immer ein Zankapfel gewesen, weil sie rein geografisch zur Ukraine gehört und sehr nah daran ist und auch viel enge Verbindungen hat zur Ukraine, aber auf der anderen Seite russisch besiedelt war und ist und natürlich auch für die Russen ein wichtiger Militärstützpunkt war und ist.
Kann man sogar so weit gehen, dass der Krimkrieg im 19. Jahrhundert da eine besondere Rolle spielt in diesem,
der ist natürlich
in diesem russischen auch Bild einer Selbstbehauptung gegenüber Europa?
Genau der gleiche Punkt. Auch hier sieht man, es ist nicht nur das Deutsche Reich, was da ein besonderes Interesse an der Krim hat in den beiden Weltkriegen. Es sind auch die Mächte Frankreich und Großbritannien, die versuchen, Russland in der Südflanke über die Krim anzugreifen. Und zwar, weil die Krim eben rein strategisch ein wahnsinnig wichtiges Territorium ist, weil wer die Krim beherrscht mehr oder minder das Schwarze Meer. Könnten wir jetzt sogar noch weiter zurückgehen zu den Griechen und zu den Byzantinern, die auch, und die Römer, die auch immer ein besonderes Interesse an der Krim hatten. Also die Krim ist ein Territorium, was auch nicht erst seit ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren umstritten ist. Es ist ein Territorium, was in der ganzen Geschichte immer wieder umkämpft war und heiß begehrt war.
Jetzt hast du viel zur Krim gesagt. Wie verhält es sich denn mit den beiden ja mittlerweile unabhängig erklärten Volksrepubliken im Osten der Ukraine, also im Donbass?
Donbass, ähnliches Phänomen, stark russisch besiedelt, russische Minderheit sozusagen in der Ukraine. Historisch haben allerdings diese Gebiete eigentlich immer zur Ukraine gehört, auch wenn man sich anschaut, die ukrainische Sowjetrepublik und zuvor im Ersten Weltkrieg die unabhängige Ukraine, diese Gebiete haben immer zur Ukraine gehört.
Das führt mich zu der Frage, ob der abgewandelte Spruch von Bill Clinton, "Is the history stupid?", nicht auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine eine besondere oder eine andere Bedeutung bekommen müsste. Denn vieles, was dort geschieht, viele Wortmeldungen, die wir hören von ukrainischer Seite, von russischer Seite, auch die Einlassung von anderen Mächten, kann man wahrscheinlich ohne diesen historischen Hintergrund nicht verstehen. Wie siehst du das? Schauen wir zu wenig auf den historischen Kontext, in dem dieser Krieg geführt wird?
Das ist absolut richtig. Wir müssen das alles in dem historischen Kontext sehen und nicht nur mit der deutschen Brille darauf schauen, sondern auch darauf schauen, wie sehen die Russen auf diese ganze Sache, wie sehen die Ukrainer auf diese ganze Sache, sodass wir diesen ganzen Konflikt besser verstehen. Kriege sind sehr häufig oder eigentlich immer haben die auch einen historischen Hintergrund, den man eigentlich nur verstehen kann, wenn man auch die jeweiligen Kulturen und das jeweilige Geschichtsverständnis der Staaten versteht.
Peter, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Und man sieht ja, wie hochaktuell dann solche Ereignisse, von denen wir oft gar nichts wissen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass viele, die unseren Podcast hören, sich mit der Frage der Unabhängigkeit der Ukraine und welche Rolle Deutschland damals gespielt hat, noch nicht wirklich beschäftigt haben, dass du uns da mal mitgenommen hast und den Blick etwas geweitet hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke euch sehr herzlich, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, hier im Podcast mitmachen zu dürfen.
Was Clausewitz schon wusste.
Was haben eigentlich Schildkröten mit Militär zu tun? Auf den ersten Blick würde man sagen, gar nicht viel. Auf den zweiten Blick hingegen muss man sagen, Schildkröten haben eine wirklich historische Bedeutung für militärische Operationen gehabt oder militärische Formationen gehabt. Denn der sogenannte Testudo, das Lateinisch für Schildkröte, für die sogenannte Schildkrötenformation, ist uns allen spätestens seit den Asterix-Filmen und Comics bekannt. Das ist nämlich die Formation, die die römischen Legionäre genutzt haben mit den Schildern vor sich und den Schilden über sich und den Schilden jeweils an den Seiten und sich dort Schildkrötenpanzer gleich quasi geschützt haben. Und diese Testudo-Formation mit den rechteckigen Schilden, mit dem sogenannten Scutum, ist in die Geschichte eingegangen, weil es eine sehr, sehr effektive Art und Weise war, sich zu verteidigen und dann die Testudo-Formation aufzubrechen und den Feind im Nahkampf zu stellen. Und tatsächlich ist diese Testudo-Formation auch heute noch in Gebrauch, nämlich vor allen Dingen bei Polizeikräften. Gerade immer wieder, wenn es um Polizeieinsätze geht, bei Unruhen, bei inneren Unruhen, Sicherheitseinsätzen der Polizei, wird diese Formation immer noch genutzt. Es werden dann Langschilde der Polizei benutzt, um sich von vorne gegen Stöcke, Steine, Molotow-Cocktails etc. zu schützen. Und es wird ebenfalls ein Kopfschutz quasi, die Testudo wird nach oben hin aufgestellt, um sich davor zu schützen. Also wir halten fest, eine seit Jahrtausenden bekannte Kampfformation und auch Verteidigungsformation, die zwar in die Jahre gekommen ist, aber in Effektivität nie verloren hat. Und das war das Lagebild für heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Rezension da, gebt uns ein paar Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Wenn es euch ganz besonders gefallen hat, dann schreibt uns gerne auch einfach mal eine Rezension. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und wenn ihr Kritik, Feedback, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an obk@charliedeltauniform.de. Interessiert ihr euch für die Arbeit des Vereins, interessiert ihr euch für Verteidigungspolitik und für Sicherheitspolitik, dann nehmt doch gerne Kontakt auf zu Peter, Aaron, Julia oder mir und dann sprechen wir mit euch gerne über Charlie Delta Uniform, über das, wer wir sind, was wir machen und eure Möglichkeit, in diesem Verein mitzuwirken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.